Ja, vielen Dank euch für das Mitreinnehmen in diesen Kerngedanken von dem, was unseren Glauben ausmacht. Christ is risen from the grave. Christus ist auferstanden. Amen. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Corona hat ja alles verändert, auch in der Gemeinde. Seit Monaten können wir uns nicht mehr wie gewohnt zum Gottesdienst treffen. Selbst die Ostergottesdienste im Frühjahr sind ja vielerorts komplett ausgefallen. Die anderen Gemeinden hatten ja nicht den Vorteil wie wir, dass wir vorher bereits einen Ostergottesdienst in unserer Gemeinde aufgezeichnet hatten und der dann auch noch über Bibel-TV ausgestrahlt wurde. Und heute? Gottesdienst mit Maske und ohne Gesang. Und wenn ich mich so umschaue und sehe, die Zahlen, die heute Morgen hier sind und die auch in den letzten Sonntagen und sonst eigentlich immer da war, dann sieht man ganz deutlich, dass die aktuellen Fallzahlen viele Menschen verängstigen. Gut, dass es neben der Audioübertragung jetzt auch die Möglichkeit gibt, den Gottesdienst per Video zu übertragen, auch wenn das noch in der Testphase ist. Danke, René, dass du dich dafür so stark machst. Corona verändert wirklich alles. Und es betrifft natürlich nicht nur den Gottesdienst am Sonntagmorgen. Die Einschränkungen für die Kinder- und Jugendarbeit sind gewaltig. Und manche Hauskreise finden aus Angst vor der Ansteckung schon seit Monaten nicht mehr statt. Ja, und wie soll eigentlich Weihnachten dieses Jahr gefeiert werden? Ist Corona also so etwas wie ein Angriff auf die Gemeinde Jesu? Manche Äußerungen von Christen lassen ja sowas vermuten. Der Spiegel hatte in seiner letzten Ausgabe einen ausführlichen Artikel unter der Überschrift »Die Bibel und die Maske«. Darin wurden evangelikale Christen ganz allgemein mit denen in einen Topf geworfen, die unter der Leitung von einem Pastor Christian Stockmann und anderen als sogenannte Christen im Widerstand auftreten. Corona wird von ihnen als eine Gefahr geleugnet. Und dass man sich das Singen und die gemeinsamen Gottesdienste verbieten lasse, gilt als ein Zeichen des Abfalls der Gemeinde von ihrem eigentlichen Glauben. Nun ist der Spiegel ja nicht gerade bekannt für seine ausgewogene Berichterstattung, wenn es um Christen geht. Der Artikel ist richtig böswillig, wirft uns alle in einen Topf mit denen, die als Christen bei den Querdenker-Demonstrationen auf die Straße gehen. Und natürlich darf auch die AfD nicht fehlen, zu der den Evangelikalen eine besondere Nähe bescheinigt wird in dem Artikel und die ja auch sehr kritisch gegenüber den Corona-Maßnahmen ist. Und deshalb, so heißt es in dem Artikel, deshalb gäbe es auch unter den evangelikalen Freikirchen so hohe Infektionszahlen. Wie gesagt, das ist böswillig und nebenbei auch journalistisch höchst unseriös, zumal die Aussiedlergemeinden dann auch einfach als evangelikal eingeordnet werden, was sie ja selbst gar nicht tun würden. Und das ist ja in der letzten Zeit häufig eine der Gemeindegruppen gewesen, wo es viele Ausbrüche gab. Nicht, dass es unter uns die nicht geben würde. Aber es wird alles in einen Topf geworfen. Bis dahin, dass sie die Herren oder also die Brüdergemeinde in Stuttgart als Brüdergemeinde bezeichnet haben. Selbst da ist nicht mal schreibtechnisch richtig gewesen, der Artikel. Also wirklich übel. Und es gibt es ja auch in einigen unserer Gemeinden, die zu Recht unter den Evangelikalen eingeordnet werden. Corona-Ausbrüche. Nur vielleicht liegt es ja auch daran, dass sich in evangelikalen Freikirchen am Sonntag mehr Menschen treffen als sonst in vielen Kirchen. Und doch ist da nicht auch ein Körnchen Wahrheit dran? Auch wenn die meisten Christen zu Recht nicht hinter dieser Pandemie einen von irgendwelchen geheimen Mächten gesteuerten Angriff auf das Christentum sehen, greifen nicht die Maßnahmen doch die Gemeinde Jesu in ihrem Kern an? Nur, was genau ist das eigentlich, der Kern der Gemeinde Jesu? Ist es der sonntägliche Gottesdienst, wie wir ihn bisher kannten? Ist es der gemeinsame Lobpreis durch Lieder, wie wir das in den letzten Jahren immer mehr miteinander gefeiert haben? Sind es die Zusammenkünfte der ganzen Gemeinde, die jetzt nicht mehr möglich sind? Das gemeinsame Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst, was ist das? Der Kern der Gemeinde. Genau diese Frage ist es, die wir in dieser Predigtreihe miteinander bedenken wollen. Am letzten Sonntag hat Sigi Paula dazu schon einiges gesagt. Er hat über Gemeinschaft gesprochen. Gemeinschaft ist das große Thema, unter dem diese Predigtreihe steht. Und das, was auch in Zeiten wie diesen Gemeinschaft bedeutet. Heute und in den nächsten drei Gottesdiensten wollen wir uns mit einem einzigen Vers beschäftigen, in dem das Wesen der ersten Gemeinde zusammengefasst wird. Er ist ganz bekannt, er steht in Apostelgeschichte 2, der Vers 42. Kennt ihr, glaube ich, alle auswendig. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Vier Aspekte sind es, die hier als das, was Gemeinde damals auszeichnete, genannt werden. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Abendmahl und das Gebet. Und wir werden das nicht ganz in der Reihenfolge machen, habe ich mitbekommen. Also Abendmahl und Gemeinschaft nochmal umgedreht. Warum, weiß ich nicht ganz, aber da hat sich das Team sicherlich was bei gedacht. Heute soll es besonders um den ersten Aspekt gehen, die Lehre der Apostel. Ich möchte aber noch etwas allgemeiner beginnen, indem ich uns einfach mal vorstelle, wie die Gemeinde in den ersten Jahrzehnten aussah, wie sie Gottesdienste feierte und was sie auszeichnete. Vielleicht hilft uns das auch, ein realistischeres Bild zu bekommen, wie wir mit der durch die Pandemie ausgelösten Situation umgehen können. Das ist mein erster Punkt. Ich habe ihn überschrieben mit die sogenannte Urgemeinde. Ur übrigens ohne H. Ja? Also nur so. Ich muss gestehen, dass ich mit dem Begriff Urgemeinde immer schon so meine Schwierigkeiten hatte. Eigentlich nicht mit dem Begriff selbst, denn der ist sicherlich korrekt. Die ursprüngliche Gemeinde, die anfängliche Gemeinde heißt das ja. Eher mit dem, was in unseren Vorstellungen manchmal daraus gemacht wird. Denn hin und wieder hat man so den Eindruck, dass unsere heutigen Gemeinden einfach nur zurückkehren müssten zu dem, wie es damals war und alles ist gut. Die Urgemeinde als das Bild, wie sie sein muss und wie wir auch sein müssten. Und wenn wir alles so machten wie damals, wenn wir nur Urgemeinde wären, wie schön wäre das denn? Aber wisst ihr, wenn ich die Briefe im Neuen Testament an diese Urgemeinde lese, dann bekomme ich mehr und mehr den Eindruck, dass die doch nicht so ganz immer so war, wie sie sein sollte. Was für ein moralisches Drunter und Drüber herrschte zum Beispiel in Korinth, 1. Korintherbrief. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht in einer Gemeinde wie Korinth Mitglied bin. Also man sollte aufpassen, dass man nicht die Urgemeinde als das Vorbild glorifiziert, das wir wieder erreichen müssten. Und doch kann uns ein Blick darauf, wie Gemeinde in den ersten Jahrzehnten aussah, helfen, dass wir uns wieder neu auf das Wesen der Gemeinde konzentrieren. Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Direkt vor unserem Text in Apostelgeschichte 2,42, da erfahren wir, dass sich bei der Pfingstpredigt des Apostels Petrus in Jerusalem 3000 Menschen bekehrten und taufen ließen. Das sind die Kinder und so noch gar nicht mit eingerechnet. 3000. Und dann heißt es in Vers 41, also direkt im Vers vor unserem Vers, und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Ja, hinzugefügt wozu denn? Zur Gemeinde. Aber aus was bestand denn diese Gemeinde, zu der jetzt 3000 hinzugefügt wurden? Wenn man es genau nimmt, dann waren diese 3000 eigentlich die erste Gemeinde. Pfingsten wird ja zu Recht als die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu bezeichnet. Da waren also die Apostel und Jünger von Jesus, die sich in Jerusalem versammelt und den Heiligen Geist empfangen hatten. Und zu ihnen werden jetzt 3000 hinzugefügt. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, wir würden hier als Gemeinde Wölmersen eine Evangelisation machen. Und es bekehren sich 3000 Menschen. Das wäre ja wohl eine Freude, oder? Aber auch irgendwie ein Problem, oder? Wo bringen wir die denn unter? 3000 Menschen, reicht dafür unser neues Gelände eigentlich? Da muss das Gemeindehaus, was wir bauen wollen, doch 5-mal so groß sein, 6-mal, 7-mal so groß. Wo kriegen wir die denn hin? Merkt ihr, woran wir zuerst denken? Wenn wir gehören, die werden zur Gemeinde hinzugefügt. Wir denken zuerst an den Sonntagsgottesdienst, wo wir die unterbringen müssen. Und damals, was machten denn die Apostel mit den Neubekehrten? Bauten sie eine große Evangeliumshalle? Ein riesiges Gemeindezentrum? Nein, nichts davon. Was sie machten, steht dann hier. Das allererste, was sie machten, ist, sie lehrten sie. Und sie hatten Gemeinschaft. Und sie trafen sich zum gemeinsamen Abendessen, das immer mit dem kombiniert war, was wir heute Abend Mahl nennen. Da hören wir nächsten Sonntag was zu. Und sie beteten miteinander. Und all das taten sie mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen. Da war einerseits der Tempel in Jerusalem, den konnte man nutzen, der hatte Räumlichkeiten, in denen man sich auch mit größeren Gruppen treffen konnte. Nicht mit 3000 auf einmal, natürlich nicht, ja. Das wäre in der Vorhof vielleicht möglich gewesen, aber nicht irgendwo in einer der Hallen. Da gingen vielleicht 200, 300, 400 Leute rein, wenn es hochkam. Die Gemeinde als Ganzes, die gab es in dieser Form nicht. Sie war einfach viel zu groß, als sich irgendwo gemeinsam treffen zu können. Übrigens kamen dann auch immer mehr dazu. In Vers 46 lesen wir, dass sie täglich dazu kamen. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 4 sind es schon 5000. 5000. So ein Gemeindewachstum hätte ich auch gerne. Apostelgeschichte 2, dann die Verse 44 bis 47, also direkt nach unserem Text, zeigt, wie sich diese erste Gemeinde denn organisierte und verhielt. Alle aber, heißt es hier, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Wie gesagt, beieinander, nicht als eine Gruppe, sondern immer und überall waren die beieinander. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Was taten sie? Sie nutzten alle Möglichkeiten, die sie hatten. Das waren die Zeiten, in denen sie sich im Tempel versammelten, steht hier. Wie gesagt, nicht alle auf einmal, das ging nicht. Aber es war der Ort, wo man hinging. Und man wusste, wenn man Zeit hat, gehe ich dahin. Und da treffe ich andere Christen, die haben auch Zeit, die sind auch da. Und wir können gemeinsam Gott loben. Und dann waren die Häuser da. Sie trafen sich hin und her in den Häusern. Da traf man sich zum gemeinsamen Essen abends. Abends, weil am Tag musste man ja arbeiten, ja. Man kam abends zusammen zum gemeinsamen Essen und verknüpfte dieses gemeinsame Essen mit dem, was wir Abendmahl nennen. Das heißt, vor dem Essen brach man das Brot und erinnerte sich daran, dass Jesus uns eins gemacht hat. Und nach dem Essen, nach dem Mahl, ne, nach dem Essen, dann trank man noch einmal aus dem Kelch zusammen, um sich zu erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das hat man ständig. Abendmahl war da nicht eine einmalige Veranstaltung, die man einmal im Monat an den Sonntagsmorgensgottesdienst anhängte, sondern das war es, was die Gemeinde auszeichnet. Aber wie gesagt, ich will Simon nichts wegnehmen, der predigt nächsten Sonntag dazu. Sie lobten Gott, steht da, das macht sie aus. Sie lobten Gott, wo auch immer sie waren, in den Formen, die ihnen möglich waren. Das ist Gemeinde. Also nicht ein gemeinsamer Gottesdienst mit Predigt und eine Band mit Lobpreismusik. So schön das ist, damals war das nicht so. Es war die Gemeinschaft, die sie ausmacht. Die Gemeinschaft, die sie überall dort genossen, wo sie als Christen zusammenkamen. Das gleiche Bild ergibt sich übrigens, wenn man jetzt weitergeht und untersucht, wie sich die Gemeinden dann später im großen Römischen Reich nach und nach aufbauten, wie sie entstanden und wie sie waren. Manchmal hatten sie größere Räumlichkeiten in Privathäusern oder einmal ist von der Schule die Rede. Manchmal trafen sie sich in der Synagoge, wenn sie nicht gerade verfolgt wurden. Ja, sie nutzten die Möglichkeiten, die sie hatten, und ganz oft lesen wir von der Gemeinde im Hause des sowieso, sowieso. Wo auch immer, Gemeinde war ein Zustand und nicht eine Aktion. Das änderte sich in den nachfolgenden Jahrzehnten nicht. Denn bis in die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts hinein wurden die Christen immer wieder verfolgt vom römischen Staat. Öffentliche Veranstaltungen wie unsere Gottesdienste gab es in der Gemeinde der ersten 3,5 Jahrhunderte nur selten. Wenn es gerade möglich war, natürlich machte man es, wenn es ging. Aber oft ging es überhaupt nicht. In extremen Verfolgungssituationen konnte man sich nicht mal in den Häusern treffen. Da hatte man irgendwelche Geheimverstecke. In Rom gab es die sogenannten Katakomben, wo man sich versammelte. Was auch immer möglich war. Und später, klar, es gab die großen Kirchen, aber in der Zeit des Mittelalters mussten viele Christen, die außerhalb der großen römischen Kirche standen, ihr Christsein im Verborgenen leben. Wo trafen sie sich hin und her? In den Häusern. Wie das in der Urgemeinde auch so war. Und jetzt gucken wir mal nach heute. Ja, ich meine jetzt nicht Deutschland und Corona. Ich meine jetzt heute weltweit. Wir leben in der Phase, wo es weltweit die größten Verfolgungen gibt, Christenverfolgungen gibt. Wo treffen sich denn diese Christen? Wo findet denn diese Gemeinde statt weltweit? Da, wo es geht. In den Häusern, im Wald, wo auch immer es möglich ist. Was will ich damit sagen? Ich möchte uns gerne den Blick dafür öffnen, dass unsere Vorstellung von Gemeinde vielleicht falsch sein könnte. Was meinen wir denn, wenn wir sagen, ich gehe in die Gemeinde? Damit dich niemand falsch versteht, ich bin ein Fan vom Sonntaggottesdienst. Ich liebe unsere bisherige Form. Und ich vermisse es, dass wir das im Moment nicht so feiern können wie gewohnt. Und ich glaube und hoffe, dass das wieder geht. Aber gleichzeitig weiß ich, dass es nicht das ist, was Gemeinde ausmacht. Deswegen lasst euch doch ganz bewusst auf diese Predigtreihe ein. Denn sie beschäftigt sich mit der Kernfrage, was ist das Wesen von Gemeinde? Nicht, wie kann Gemeinde feiert. Wie feiert man schön? Was geht? Was ist in unserer Kultur angemacht? Nein, alles das nicht, sondern was ist das Wesen von Gemeinde? Und da wird als erstes hier gesagt, die Lehre der Apostel. Das macht sie aus. 3000 Menschen waren zum Glauben gekommen. Sie stammten übrigens nicht nur aus Jerusalem, sondern viele von ihnen waren aus anderen Teilen des großen Römischen Reiches nach Jerusalem gekommen, um hier zu feiern. Und zwar kamen sie oft zum Passafest schon, das 50 Tage vorher war, und blieben dann bis zum Wochenfest oder Pfingstfest oder Pentekost, 50 Tage Fest. 50 Tage nach Passa wird in Israel und im Judentum das Fest der Ernte gefeiert. Und so lange blieb man oft in Jerusalem. Warum? Naja, ich meine, Reisen war schon etwas anderes als heute. Das war ein großer Aufwand und wenn, dann musste es sich lohnen. Deswegen waren viele hier, die waren seit Passa in Jerusalem und die kamen zusammen. Es wird in der Apostelgeschichte erzählt, wo die überall herkamen. Natürlich waren auch ganz viele Juden aus Jerusalem und Umgebung da. Also es ist nicht so, dass die Mehrzahl nicht aus Jerusalem war, aber es gab eine große Mischung. Diese neu bekehrten Christen waren also alle Juden. Sie gehörten zum Volk Israel, auch wenn viele, wie gesagt, nicht dort wohnten. Das heißt, dass sie von klein auf die Bibel des Judentums kannten. Das, was wir heute Altes Testament nennen. Sie brachten also viel biblisches Wissen mit. Aber dieses Wissen musste neu interpretiert werden. Jesus war der Messias Israels. Er war gekommen in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sein Volk hatte ihn abgelehnt. Er war am Kreuz gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden. Wie brachte man das jetzt mit dem zusammen, was da im Alten Testament steht? Und wie soll man jetzt als Christen des neuen Bundes, der durch und in Jesus geschlossen wurde, leben? Das sind die Fragen, die jetzt geklärt werden mussten. Und dafür brauchten sie die Lehre der Apostel. Denn diese Apostel waren ja 3 Jahre lang selbst von Jesus gelehrt worden. Sie hatten die beste Bibelschule der Welt durchlebt. Sie hatten den Auferstandenen erlebt. Sie hatten in den letzten 50 Tagen ganz intensiv von Jesus gehört, wie das im Alten Testament zu verstehen ist im Blick auf ihn. So wie er das mit den Emmausjüngern zum Beispiel gemacht hat. Er schließt ihnen die Schrift auf. Bevor die Neubekehrten jetzt also zurückkehren konnten in ihre Heimat, musste man ihnen zunächst mal so viel wie möglich Wissen mitgeben. Und die, die blieben, ja, die brauchten das genauso. Wie gesagt, wahrscheinlich der weitaus größere Teil waren Leute, die wirklich in Jerusalem und Umgebung wohnten. Und wir? Welche Bedeutung hat Lehre heute für uns? Ich glaube, dass sie nach wie vor ganz entscheidend ist. Schon in seinem Missionsbefehl hat Jesus das nämlich deutlich gesagt. Er sagt da, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt's. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Die Lehre ist ein Teil des Missionsbefehls. Übrigens steht da nicht, lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Wir haben Simon ein bisschen diskutiert über seine Predigt und dann hat er mich auf diesen Gedanken nochmal aufmerksam gemacht. Habe ich schon mal gehört gehabt, aber er war mir irgendwie nicht so präsent. Habe ich also gerne eingebaut. Danke, Simon. Da steht nämlich, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das griechische Wort, heißt bewahren, festhalten. Die biblische Lehre wendet sich also nicht in erster Linie nur an unseren Verstand, also lehrt sie alles, sodass sie es verstehen können, sondern zeigt ihnen, wie sie das im Leben und im Alltag umsetzen und festhalten können in ihrem Alltag. Biblische Lehre muss immer in den Alltag hineinführen. Es geht darum, das Richtige zu bewahren und zu tun. Das sagt Jesus ja auch, wenn er sagt, es geht nicht darum, Herr, Herr zu sagen. Nein, es geht darum, den Willen dessen zu tun, des Vaters im Himmel, den zu tun. Diese Lehre war erforderlich, als sich damals zu Pfingsten die Juden in Jerusalem bekehrten. Und sie war noch mehr erforderlich, als das Evangelium dann zu den Nichtjuden, zu den Heiden kam. Denn die hatten ja keinerlei Kenntnis über das Alte Testament, über Gott, wie er sich geoffenbart hat seinem Volk Israel. Übrigens, so wie heute. Ich halte es für absolut entscheidend für das Überleben der Gemeinde Jesu, dass sie gelehrt wird. Und nicht deswegen nur, weil ich Lehrer bin. Ich glaube, dass wir heute immer weniger auf dem aufbauen können, was bekannt wäre. Ja, vor 30 oder 40 Jahren, ja, da gab es ein christliches Grundwissen in weiten Teilen unserer Gesellschaft. Wenn sich dann jemand bekehrte, konnte man darauf aufbauen. Zumindest die wichtigsten Geschichte und Ereignisse, die waren vorhanden. Und heute kommt es immer mehr vor, dass Menschen in unserer Gesellschaft einen Abraham nur noch als den Moslem kennen, der den türkischen Gemüseladen hat oder den Jugendpastor von Wilmersen. Und selbst das Wissen über die grundsätzlichen Elemente des Christentums wie Weihnachten und Ostern und Pfingsten und Himmelfahrt nimmt immer mehr ab. Wenn sich dann also so ein Mensch ohne jedes biblische Vorwissen für ein Leben mit Jesus entscheidet, dann muss er viel lernen. Und auch wenn Vorwissen da ist, wie oft ist es falsch? Wie vieles bringen wir mit an Vorstellungen über Gott, die gar nicht biblisch sind? Wenn das, was Jesus in seinem großen Missionsbefehl als wichtigen ersten Schritt des Christseins nennt, die Lehre, und das, was die Urgemeinde als erstes auszeichnet nach Apostelgeschichte 2,42, die Lehre. Wenn das so wichtig ist, dann müssen wir uns fragen lassen, ob Lehre in unseren Gemeinden oder halt, ich will es persönlicher sagen, ob Lehre in unserer Gemeinde auch einen solchen Stellenwert hat. Ich bin deshalb ein großer Fan dieser Predigtreihen. Das ist ein Platz, wo Lehre stattfinden kann. Aber ich glaube, es ist nicht genug. Dazu gehört auch, dass wir selbst, jeder Einzelne von uns, die schriftlich gewordene Lehre der Apostel, die wir in der Bibel haben, täglich lesen und studieren. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von dem, was man früher mal so stille Zeit nannte. Nicht als Gesetz für uns, aber als eine super Regelung für uns persönlich, dass wir jeden Tag irgendwie uns prägen lassen von der Lehre der Apostel in der Bibel. Aber es ist auch noch nicht genug. Ich glaube, Lehre muss auch aktiv in die Gemeinde kommen. Wir haben da übrigens am TSR was Neues angefangen, damit das geschieht, damit Lehre in die Gemeinde hineinkommt. Und ich weiß, das ist jetzt ein klein bisschen Eigenwerbung, mache ich trotzdem. Weil ich überzeugt bin, dass es was sehr Gutes ist und weil es ein Weg ist, mehr Lehre in die Gemeinde zu bringen. Wir haben eine Online-Bibelausbildung für Gemeindeglieder angefangen. Biblion heißt das Ganze, wie Bibel und online, ja. Das ist noch nicht fertig, steckt in den Anfängen, aber ihr könnt schon mal reinschauen, findet man übrigens unter biblion.live und noch ist alles kostenlos. Könnt aber gerne Eva, René oder mich dazu anfragen. Ich gebe gerne Auskunft dazu. So, das war der kurze Werbeblock, mache ich wieder zu. Denn das reicht auch noch nicht. Wir brauchen mehr Lehre. Denn, und das ist mein dritter Punkt und er ist kürzer, keine Angst, die Urgemeinde hat diese Lehre nicht nur sporadisch oder zu bestimmten Zeiten gehabt. Also wenn sich jemand neu bekehrt in den ersten Wochen nach seiner Bekehrung. Da gab es das manchmal sehr intensiv. Übrigens wird von Paulus erzählt, dass man ihn holte, als sich die Gemeinde in Antiochien entstanden war. Man holte ihn, dass er ein Jahr in der Gemeinde war und er lehrte sie ein ganzes Jahr lang, Paulus. Das hat mehr, es war mehr, ja. Das, was die erste Gemeinde auszeichnet, war die Beständigkeit der Lehre und auch dieser anderen drei Aspekte, denn das steht da. Sie blieben aber beständig. Beständig. Die griechische Konstruktion hier im Text macht sehr deutlich, dass es sich um etwas handelt, was ständig und dauerhaftes Kennzeichen der Gemeinde war. Es war ein dauerhafter, ständiger Prozess. Kein 14-tägiger Glaubenskundkurs nach der Bekehrung. Kein mehrwöchiger Alpha-Kurs, so gut diese Dinge sind. Die sind gut. Ich will nichts daran kritisieren, aber es reicht bei weitem nicht an Lehrer. Es war ein Lebensstil. Etwas, was die Gemeinde ausmachte. Hätte man damals ein Gemeindeglied gefragt, was für sie denn wesentlich zur neutestamentlichen Gemeinde gehört, dann wäre das mit Sicherheit eines der ersten Dinge gewesen, die sie sagten. Deswegen steht es in Apostelgeschichte 2,42 auch an erster Stelle. Gemeinde ist, wenn wir uns mit der Lehre der Apostel beschäftigen. Und heute, naja, wir haben keine Apostel mehr, klar. In welcher Lehre sollen wir also heute bleiben? Ich habe es schon mal gesagt. Die Lehre der Apostel haben wir nämlich. Wir haben sie nicht in mündlicher, sondern in schriftlicher Form im Neuen Testament. Und so wie damals diese Lehre der Apostel aufbaute auf der Lehre Gottes, die er seinem Volk Israel gegeben hat im Alten Testament, wie das ein und dasselbe ist, Lehre Gottes, Wort Gottes. Genauso haben wir heute im Neuen und Alten Testament die Lehre Gottes für uns. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus in 2. Timotheus 3, Verse 14 bis 17. Sagt, du aber, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn, und dann kommt dieser ganz bekannte Vers, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Übrigens auch hier, alle Schrift von Gott ist eingegeben, erstens, sie ist Nütze zur Lehre. Timotheus soll in dem bleiben, was er gelernt hat. Ich glaube, das bezieht sich auf das, was er von Paulus gelernt hat. Er war ja Jünger und Schüler von Paulus. Du weißt ja, von wem du gelernt hast, sagt er. Aber dann sagt er, du kennst ja auch von Kind auf schon die Heilige Schrift. Timotheus wurde von seiner Großmutter Lois und seiner Mutter Eunike im Glauben erzogen, wie wir es in 2. Timotheus 1 erfahren. Sie hatten ihm offensichtlich die Heilige Schrift nahegebracht. Das ist der Teil der Bibel, den wir heute das Alte Testament nennen. Das Neue gab es ja noch gar nicht. Und diese Heilige Schrift, so sagt Paulus, die kann uns unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Die Lehre der Apostel, das ist also die Lehre der ganzen Bibel. von 1. Mose 1 bis zur Offenbarung. Die Lehre der ganzen Bibel. Und nochmal, deswegen ist neben der Lehre, die in der Gemeinde stattfindet, auch das persönliche Lesen der Bibel ein ganz wichtiges Element von Lehre. Was macht Gemeinde aus? Was prägt und bestimmt und definiert sie? Dass sie ständig und dauerhaft geprägt wird von dem, was die Bibel sagt. Dass sie in der biblischen Lehre lebt und dass sie das auslebt. Dann geschieht auch übrigens das, was gleich danach in Vers 47 in Apostelgeschichte 2 steht. Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Diese Gemeinde war attraktiv. Warum? Weil sie Gemeinschaft hatte, weil sie lebten in der Lehre der Apostel und weil man an ihrem Alltag sehen konnte, was das bedeutet. Wir möchten als Gemeinde etwas bewirken in alten Kirchen und Umgebung. Wir wollen eine Strahlkraft haben, die Menschen anzieht und zu Jesus führt. Wir wollen erleben, wie Menschen verändert werden, wie ihr Leben zu einem leuchtenden Vorbild für andere wird. Dann müssen wir uns auf das Wesen und den Kern der Gemeinde konzentrieren. Und ein wesentliches Element dabei ist die biblische Lehre. Deswegen müssen wir neu darüber nachdenken, wie wir dieses Element wieder einen Platz geben können, diesem Element in unserem Gemeindeleben. Welche Wege wir da gehen können. Ja, natürlich, man kann Corona als einen Angriff auf und eine Gefahr für die Gemeinde sehen. Aber vielleicht hilft uns diese Pandemie auch, dass wir uns neu auf das ausrichten, was wirklich entscheidend ist. Vielleicht ist dieses neue System der Hausgottesdienste etwas sehr Gutes. Die Gemeinde Jesu hat jedenfalls mit diesem System über viele Jahrhunderte sehr gute Erfahrungen gemacht und macht sie bis heute noch an vielen Orten dieser Welt. Also keine Notlösung? Vielleicht nicht. Werden wir unsere Gottesdienste wieder so durchführen können wie früher? Vielleicht ja. Ich wünsche es mir. Sehr. Aber vielleicht haben wir ja bis dahin auch begriffen, dass neben der sonntäglichen Gemeindeveranstaltung auch die Gemeinschaft in den Häusern und wo auch immer es ist, wo wir zusammenkommen, diese Gemeinschaft ein wichtiger und zentraler Aspekt von Gemeinde ist. Ein Ort, an dem Lehre stattfinden kann und an dem Gemeinde leben kann. Amen.